Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Skisprung-Podcast 200 Inside Ski Jumping. Ich bin die Anna und an meiner Seite begrüße ich wie immer die liebe Sonja.
Hallihallo.
Ja, und schon ist eine sehr, sehr ereignisreiche Saison zu Ende. Es ist, als ob man gerade erst die Augen einmal geschlossen hat und wieder aufgemacht hat, einmal geblinzelt hat und schon sind gefühlt 4 Monate auch schon wieder vorbei. Und wir schauen mal, was so alles passiert ist in der Saison. Wir wollen die Saison mal Revue passieren lassen, auf einzelne Nationen eingehen, auf einzelne Springer eingehen, was es so Besonderes gab. Und ja, ich glaube, wir sind beide sehr, sehr traurig, dass es schon wieder vorbei ist.
Ja, es geht dann am Ende doch irgendwie immer schneller, als man es vorher denkt, ne? Yeah. Obwohl es ja dann doch eigentlich fast ein halbes Jahr ist, aber ja. Schon ist wieder der Frühling und dann ist es wieder rum.
Ja, genau. Und gerade in Planica sieht man eigentlich, dass es dann auch mal Zeit wird, in die Sommerpause zu gehen, wenn dann schon alle da bei Sonnenschein mit ihren Sonnenbrillen sitzen und so weiter. Und man denkt, ja, es ist jetzt einfach kein Winter mehr, wir gehen jetzt mal besser in die Pause.
Ja, wobei dieses Jahr die Soldaten gefehlt haben. Ne? Scheinbar haben sie die Spur verändert, sodass keine Soldaten mehr benötigt waren. Das war schon ein bisschen, ich finde, die hätten so wenigstens aus traditionellen Gründen dahinstellen können.
Das stimmt. Du warst die ganzen Jahre so und jetzt plötzlich nicht mehr. Was soll das eigentlich eher?
Ja, irgendwann sagen wir dann so, oh, ich bin schon so alt, ich habe noch die Soldaten im Planica stehen sehen.
Weißt du noch, wie sie da mit ihren Fahnen die Spur zugemacht haben? Damit da bloß nichts drankommt.
Oh, das war, genau.
Ja, genau. Und wenn wir schon bei der Spur in Planica sind, also so wirklich durchblicken tut man nicht, was sich da geändert hat. Es hat sich wohl was geändert an der Spur. Zumindest mal hat Andreas Wellinger ziemliche Probleme gehabt im Vergleich zum letzten Jahr, weil sich irgendwas geändert hat, aber so wirklich rausgekriegt, was da Sache war, was die da geändert haben. Also irgendwie findet man auch nichts darüber, ne?
Ja, also es wurde irgendwas geändert, was wohl auch dazu führte, dass man nicht mehr so weit springen konnte. Mhm. Also natürlich immer noch sehr, sehr weit, aber jetzt mal im Vergleich zu Vikersundu, wenn man den World Record als Maßstab nimmt, dann ist das wohl nicht mehr so einfach. Aber ja, gut, okay, es wird ja immer irgendwas gebaut. Jedes Jahr wird ja meistens nochmal einen Meter unten ausgegraben, aber in der Regel eben dann, um nochmal ein Stück mehr drauf zu packen. Und nun haben sie wohl ein bisschen größere Veränderungen vorgenommen.
Ja, aber die über die nicht so wirklich viel gesprochen wurde, auf jeden Fall.
Ja.
Und was in Planica auch noch ziemlich präsent war, waren die vielen, vielen, vielen Stürze, die wir an dem Wochenende hatten. Das ist immer gerade, wenn es so vor dem Weltcup-Finale oder wenn die Saison zu Ende ist, ist es einfach super, super ärgerlich, wenn dann sich Leute noch sehr, sehr große Verletzungen zuziehen, wo es die ganze Saison eigentlich gut gegangen ist und dann am letzten Ort dann irgendwie, dann doch in die Hose geht. Ich meine, da kann ein Stefan Leier zum Beispiel auch ein Lied von singen, der damals in Trondheim ziemlich schwer gestürzt ist. Und danach wurde die Saison ja durch Corona abgebrochen. Aber war eigentlich genau das Gleiche. Und so ist es auch vielen anderen jetzt in Planica gegangen, die ziemlich schwer gestürzt sind. Und nicht alle sind glimpflich davongekommen.
Ja, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum man eben einfach diesen Wettkampf traditionell immer ans Ende der Saison setzt, weil das halt das größte Gefahrenpotenzial mit sich bringt. Ne? Das ist eben bei dieser Riesenanlage so.
Ja.
Ja, auch dieses Jahr war es leider wieder so, dass es die einen oder den anderen erwischt hat.
Ja. Und ich fand es auch gut, dass sie das Mannschaftsspringen nach einem Durchgang dann auch abgebrochen haben, weil es einfach viel, viel zu gefährlich gewesen ist durch das Wetter, durch allem, mit allem drum und dran. Da habe ich auch gedacht, gute Entscheidung, weil was soll es jetzt noch in den letzten Zügen der Saison da irgendwie die Gesundheit der Springer aufs Spiel zu setzen?
Ja. Ja, ist mega schade. Diesmal hat es halt dann erwischt Etunusi einen und auch Luisa Görlich. Beide mit, leider Bänderverletzungen davon gekommen. Gut, okay, wir haben alle noch ganz andere Stürze aus den letzten Jahren im Kopf. Insofern ist das ja noch in Anführungsstrichen glimpflich, aber ist halt natürlich trotzdem super ärgerlich, ne?
Ja, und genauso Giovanni Pressadola hat sich auch eine Verletzung des linken Kreuzbandes und Meniskus zugezogen. Also wirklich drei Stück, die in den letzten Zügen der Saison sich noch sehr, sehr große Verletzungen zugezogen haben. Neben den dreien ist auch Casey Larsen gestürzt. Da haben sich die Skier verkantet bei der Landung, aber er konnte Gott sei Dank den Auslauf auf eigenen Beinen verlassen. Das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Dean Decker,
Decker Dean. Ja, so wie man so richtig, wie man denkt, dass es falsch rum ist. Genau. Irgendwie. Das ist ganz merkwürdig.
Genau. Der kam Gott sei Dank auch in Anführungszeichen nur mit Prellungen davon. Und das, was eigentlich auch sehr, sehr dramatisch war, war der Sturz von Timmy Seitz im Teamspringen am Samstag, wo man echt gedacht hat, oh, Mist, also hoffentlich ist das gut gegangen. Aber Gott sei Dank war es so. Er hatte in Anführungszeichen auch nur Schmerzen in der Hüfte und in der Schulter. Und war an sich zwar nicht mehr flugfähig, also er ist sonntags nicht mehr gesprungen, aber das war, glaube ich, auch nur reine Vorsichtsmaßnahme, weil die Schmerzen dann doch zu viel waren. Und war auch richtig so.
Ja, es ist mega schade, gerade auch für Giovanni Pressadola. Ja. Ich finde, die Italiener haben in dieser Saison wirklich eine gute Entwicklung gemacht. Umso ärgerlicher, wenn dann Verletzungen dazukommen, bei denen man nicht weiß, wie es dann im nächsten Jahr weitergehen kann.
Ja.
Aber das gehört leider eben zu diesem Sport auch dazu. Das ist eben
leider ja.
Ja, blöd.
Ja, sehr, 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 sehr schade, weil die meistens ist es beim Skispringen so, dass die Springer und Springerinnen halt nicht nur ein paar Monate aussetzen müssen, sondern mitunter sogar eine ganze Saison. So ist es zum Beispiel auch Luisa Görlich damals 2018/19 gegangen. Da hat sie sich auch einen Kreuzbandriss zugezogen und konnte dann bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld nicht dabei sein. Und genau das könnte jetzt auch mit der nächsten Saison passieren, dass sie die Saison 24/25 auch verpasst und damit auch die WM in Trondheim nicht mit dabei ist. Also das ist so schade, wenn es dann halt auch einfach eine Saison ist, wo eine Nordische Ski-WM mit dabei ist.
Ja. Es ist ätzend. Es ist ätzend. Was will man dazu sagen? Ja. So ist es leider. Dafür hat aber Planitzer auch was Positives oder eine so schöne Geschichte geschrieben, wie man sie sich besser eigentlich gar nicht hätte ausdenken können.
Ja.
Wir haben ja alle schon im Laufe der Saison mitbekommen, dass Peter Priots seine Karriere in Planitzer beenden wird. Eine lange und überaus erfolgreiche Karriere. Und es war ja nun doch in den letzten Jahren so, dass er zwar immer mal konstant auch dabei war, aber dann doch eben nicht mehr so weit vorne, wie er es in der Vergangenheit schon mal war. Und tatsächlich ist es so gekommen, man hätte sich nicht besser träumen können, dass er dann eben den Freitagswettkampf vor seinem Heimpublikum am letzten Karrierewochenende gewinnen konnte. Ich glaube, ganz Slowenien ist komplett ausgerastet.
Ich glaube auch. Also schöner hätte man eine romantische Skisprunggeschichte nicht schreiben können, wie Peter Priot sie geschrieben hat an dem Freitag. Das war Gänsehaut pur einfach. Also der ist auch, seit er gesagt hat, dass er aufhört, so befreit. Also als ob ihm eine Riesenlast von den Schultern gefallen ist, springt der die Saison, also nochmal eine richtig geile Saison. Und es hat so Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Es ist ja, und es hat einem nur noch trauriger gemacht, dass er aufhört. Aber man konnte auch endlich wieder sich daran erinnern, was für eine Karriere er hinter sich hat. Das ist einfach so verrückt, was er geleistet hat in den letzten Jahren. Da geht echt ein riesen Springer in den Ruhestand.
Ja. Also irgendwie vermisst man ihn doch. Ja. Auch wenn der Name Priots natürlich trotzdem dem Skisprung erhalten bleibt. Also der eine geht und die andere kommt. Und also das ist halt auch wirklich, weil das war ja auch noch das gleiche Wochenende, an dem seine Schwester den Gesamtweltcup der Frauen gewonnen hat. Also ich frage mich dann manchmal, wie machen die Eltern das? Sie müssen sich aufteilen. Du gehst dahin und nimmst das eine Kind in Empfang mit dem goldenen Pokal und du gehst dahin und nimmst den anderen mit seinem goldenen Pokal in Empfang. Also es ist so abgefahren, wirklich.
Ja, genau. Und dann noch beim Skifliegen sowieso, dass dann zwei Brüder, also nicht nur Peter, der dann letztendlich total abgeht, sondern auch Domen, der auch immer beim Skifliegen vorne mit dabei ist. Also die haben, glaube ich, in Planica eine riesen Party letztendlich gehabt.
Ja, das glaube ich allerdings auch. Also irgendwann, glaube ich, muss man wirklich da mal hin. Das ist einfach geil.
Ja, glaube ich auch.
Also Planica ist wirklich der Place to be,
ja,
wenn es um Skispringen, Skifliegen geht.
Ja, irgendwann schaffen wir das mal dahin.
Ja, das glaube ich auch. Ja, wer hat sich denn noch einen Pokal mit nach Hause genommen aus Planica? Zum einen natürlich der absolut überragende Stefan Kraft, der eine furiose Saison hingelegt hat, wie ich es nicht erwartet habe. Ich glaube, das hat kein Mensch erwartet in dieser Form. Mhm. Man kann nur seinen Hut davor ziehen. Er hat sich absolut in die Geschichtsbücher gesprungen und das als Österreicher, wo die Geschichtsbücher sowieso schon voll sind mit Österreichern aus den letzten Jahren. Also das nochmal zu toppen, das ist, ich weiß gar nicht, wo er das alles hergenommen hat.
Ja. Also wenn man sich auch diese ganze Saison mal anschaut im Tableau von ihm, also da gab es, sage ich mal, 3 Ausreißer. 3 von insgesamt 33 Springen.
Ja, genau.
Also das ist halt, wie konstant kann man sein? Also er hatte ja auch zwischendurch mal gesundheitliche Probleme, aber wie er das weggesteckt hat und immer wieder angegriffen hat, immer wieder vorne mit dabei war, Wenn man definieren will, wie ein Gesamtweltcup-Sieger aussehen soll, dann ist es halt einfach in dem Moment Stefan Kraft in der Saison. Also es ist halt einfach verdient, weil er von Anfang bis Ende konstant war und sein Ding abgerufen hat. Da können sich andere wirklich ein Scheibchen von abschneiden.
Ja, es ist der Hammer. Nur eben zur Vierschanzentournee. Die muss man dabei eben rausnehmen, weil da plötzlich Ryoyo Kobayashi um die Ecke geschossen kam und sich gedacht hat, nee, Moment, ich mache auch noch mit, ich bin auch noch da. Eigentlich war das fast so ein Simon Ammann-Ding, was Ryoyo Kobayashi da abgeliefert hat. Ne? Weil man hat das, also man darf ihn natürlich auch nie aus dem Favoritenkreis rausrechnen, aber dass er plötzlich kommt, ein Stefan Kraft, der zu dem Zeitpunkt in dieser Verfassung schon war, und Ryoyo Kobayashi war, glaube ich, in Engelberg oder hat Engelberg als 7. im Gesamtweltcup, ich glaube, sowas in dem Dreh rum, abgeschlossen. Also jetzt nicht wirklich einer, den man jetzt in den absoluten Top-Favoritenkreis reingerechnet hat. Und plötzlich kommt er daher ohne irgendeinen Tagessieg und nimmt den Adler mit nach Hause.
Ja, in Engelberg ist er 12. und 10. geworden. Wo man jetzt echt nicht wirklich damit gerechnet hat. Gut, dass wir keine Wetten abgeschlossen haben. Weil
allerdings.
Damit hätte niemand gerechnet. Also da wären viele auf unserem Zettel gewesen, aber ein Ryoyo Kobayashi definitiv nicht. Aber wenn es drauf ankommt, ist er da.
Ja.
Und das macht ihn auch aus. Das macht ihn absolut aus. Und er war auch ein sehr, sehr konstanter Springer in dieser Saison, der auch damit den 2. Platz im Gesamtweltcup verdient hat. Er hat zwar damit Andreas Wellinger einmal auf Platz 3 geschoben, aber man sieht halt das Gesamtbild, ganz klar.
Ja, vor allen Dingen, was halt auch irgendwie super kurios ist, dass Ryoyo Kobayashi einmal die Vierschanzentournee gewonnen hat, indem er alle 4 Springen gewonnen hat. Mhm. Und dann hat er einmal die Vierschanzentournee gewonnen, indem er gar kein Springen gewonnen hat.
Wenn schon, denn schon, ey. Dann kann er jetzt, er hat jetzt alles, fast alles durch.
Das, ich meine, der steht doch auch manchmal abends alleine vorm Spiegel mit der Zahnbürste im Mund und lacht sich kaputt darüber. Das ist doch total merkwürdig irgendwie.
Das ist so verrückt. Er ist 4-mal 2. geworden.
Ja.
Also das halt auch, ne? Nicht nur nicht gewinnen, sondern dann auch noch 4-mal 2. zu werden. Das ist halt auch, das sieht halt auch irgendwie mega cool aus in den Ergebnislisten.
Ja, total. Ja, es ist einfach abgefahren. Ja. Ja, Andreas Wellinger, der hat natürlich davon profitiert, dass er die Saison am Anfang für die Deutschen ja sehr, sehr gut anging, aber dann ist das Ganze natürlich dann da hinten runtergekippt, aber das hat ihn natürlich ähnlich auch wie Pius Paschke, der ja immerhin noch im Gesamtweltcup den 10. Rang belegt.
Ja.
Das ist natürlich ein großes Glück gewesen, dass sie da vorbauen konnten, um sich einen Vorsprung zu erarbeiten, weil ansonsten wäre das natürlich auch ganz anders ausgegangen.
Ja, also der einzige Lichtblick im deutschen Team war definitiv Andreas Wellinger, der auch, wenn man sich das Gesamtklassement anschaut, ja, immer mal wieder Ausreißer hatte, aber es war derjenige, auf den man sich im deutschen Team verlassen konnte, der in den meisten Fällen auf jeden Fall gute Ergebnisse gebracht hat, wo man bei den anderen halt nicht so wirklich sich drauf verlassen konnte. Und das ist ja zu sehen, wie es am Anfang war und wie es letztendlich ausgegangen ist, ist erschreckend. Also es ist wieder so, zu viel Schanzentournee, ist alles auseinandergebrochen. Oder? Also gefühlt.
Ja, irgendwie schon, aber halt eben noch mal in einem intensiveren Ausmaß, als wir das auch in der Vergangenheit schon gesehen haben.
Ja.
Weil man sich halt einfach denkt, wie kann das sein? Ja. Ne? Wie kann es sein, dass das vorher so gut lief und dann plötzlich zum Schluss auch hin überhaupt nicht mehr zusammengeht? Das ist ja schon, also irgendwie, wenn es doch dann mal läuft. Normalerweise tut es das dann auch. Es muss ja dann nicht immer auf absolutem High-Level sein. Aber Also ich weiß auch nicht, diese Kluft, die dann vom Anfang und zum Ende der Saison war, die war fürs deutsche Team inzwischen so hoch, dass man sich schon langsam fragt, wie das eigentlich geht. Ich weiß auch nicht.
Ja, genau. Das ist es halt. Also ich meine, ich bringe Kai Geiger da sehr, sehr gerne ins Spiel, der, glaube ich, mitunter der Springer ist, der die krassesten Ergebnis-Einbrüche hatte. Da musstest du dich am Ende der Saison fragen, hoffentlich schafft er es in den zweiten Durchgang.
Ja.
Und in Klingenthal ist er am Anfang der Saison zweimal Erster geworden. Was ist da plötzlich passiert? Er war noch nicht mal in Planica im Teamspringen mit dabei. Er wurde nicht aufgestellt von 4 Leuten. Also er war nicht mit dabei, was auch vollkommen okay war, weil es hätte halt nicht geklappt einfach. Aber was ist in der Zwischenzeit passiert? Also ich glaube, er weiß es selbst nicht. Das ist halt auch das Problem, sonst würde er es ändern.
Genau. Das ist eben wirklich das Problem, dass sie selber nicht so wirklich wissen, was los war in der ganzen Geschichte. Und das macht die Sache natürlich auch nicht unbedingt einfacher. Nee. Also vor der Vierschanzentournee, also bevor wir nach Oberstdorf gegangen sind, haben die Deutschen, also Wellinger, Paschke und Geiger, die Plätze 2, 3 und 4 im Gesamtweltcup belegt nach 8 Springen. So, und jetzt ist Geiger, glaube ich, 17. am Ende geworden.
Ja.
Paschke, wie gesagt, 10., was für ihn natürlich ein super Ergebnis ist. Das will man gar nicht in Abrede stellen. Andi Wellinger hat sich gerade noch den 3. Platz erkämpft. Wenn die Saison noch 2-3 Wochenenden länger gegangen wäre, dann hätte das auch anders ausgesehen. Mhm. Also, ja, keine Ahnung, irgendwie.
Ich frage mich halt immer, wieso es bei anderen Nationen anders klappt als bei den Deutschen irgendwie. Also wieso kann eine österreichische Mannschaft, also das muss man ja auch in dem Gesamtklassement, können wir gleich nochmal drauf eingehen, wie viele Österreicher unter den Top, wie viel auch immer sind, letztendlich, wieso schafft es die österreichische Mannschaft oder auch Slowenien oder Norwegen muss man jetzt so ein bisschen ausklammern, die Saison. Aber wieso schaffen es solche Springer oder auch Nationen, es die ganze Saison durchzuhalten? Und wo ist der Haken bei dem deutschen Team, dass es nicht eine komplette Saison klappt?
Tja, die Frage, glaube ich, wird der eine oder andere sich stellen müssen beim DSV.
Ja.
Es heißt ja jetzt, dass Stefan Horngerer weiterhin Trainer sein wird. Ja, muss man jetzt mal sehen, ne? Wie es dann weitergeht, ob man da eine Lösung findet oder nicht. Also, wenn mir irgendwie was Tolles dazu einfällt, dann sage ich Bescheid, dann gebe ich denen eine Info dazu. Aber so richtig, also man weiß es einfach nicht, was da Sache ist. Es lief so gut am Anfang und auf einmal ist es wieder auseinandergebröselt. Mhm. Tja, da kann man jetzt lange drüber philosophieren. Ich glaube, wenn da ein Trainer steht und Athleten stehen, die selber irgendwie betröppelt gucken und nicht wissen, was los ist, wenn die es nicht beantworten können, wer soll es denn dann beantworten?
Das stimmt. Wer dann, ja.
Ja.
Und das Gleiche war ja bei den deutschen Frauen ist es ja noch krasser auch gewesen, also was die Ergebnisse angeht. Ich glaube, damit hat auch niemand gerechnet. wie das letztendlich ausgegangen ist bei auch Katharina Schmid und auch Selina Freitag.
Ja, das stimmt. Also Selina Freitag ist wirklich komplett unter den Erwartungen zurückgeblieben. Mhm. Auch verwunderlich, weil sie ja eigentlich auch gerade in der letzten Saison wirklich auf einem guten Trip war.
Ja.
Steckt ja auch immer noch alles in ihr drin. Also dann verschiebt das Ganze sich vielleicht einfach noch. Ich glaube immer noch daran, dass sie da wirklich noch mal ganz weit vorne mit dabei sein wird langfristig. Aber auch das nicht wirklich so richtig nachvollziehbar, warum da der Anschluss nicht gehalten werden kann an die Weltspitze.
Genau, weil es auch immer wieder schwankend war bei ihr. Also mal ist sie in die Top Ten gekommen, dann ist sie dann nur Top 15 gewesen, dann wieder Top 10. Also es war irgendwie so wellenartig bei ihr letztendlich. Und wenn man dann sieht, in Planica ist sie dann letztendlich 21. geworden. Womit man jetzt auch nicht gerechnet hätte, weil es vorher in Vikersund beim Skifliegen ist sie Vierte geworden. Also da hat man gedacht, ah ja, cool. Und klar, der Umschwung zwischen, du gehst in Vikersund auf eine Skiflugschanze und in Planica bist du dann auf einer kleinen Schanze. Den Umschwung musst du auch zuerst mal mitmachen können. Ne? Ist schon ein bisschen verrückt. Aber trotzdem, es hat sich ja so ein kleiner Aufwärtstrend aufgezeigt, aber es kamen dann immer wieder solche kleinen Rückschläge.
Ja. Tja. Wir werden mal gucken, wie es weitergeht, was vielleicht auch noch in den nächsten Wochen eventuell mal kommuniziert wird nach außen, woran es liegen könnte, was für Veränderungen man da anstrebt. Ich hoffe, dass man vielleicht dann doch wirklich auch mal ein paar Veränderungen eingeht, weil offensichtlich schaffen es andere Nationen ja auch, sich anzupassen an aktuelle Gegebenheiten. Und die Deutschen haben es ja, sonst hätten sie ja nicht so einen Saisonauftakt hingelegt, haben es ja irgendwie auch hingekriegt.
Ja.
Und dann deswegen konnten sie es halt nicht richtig halten. Das ist natürlich, ja, irgendwie dann doch ein bisschen schade. Aber immerhin haben wir nicht so ein Riesentheater im Team gehabt, wie es andere Nationen erlebt haben. Also beispielsweise die Polen, bei denen lief ja gar nichts, also gar nichts zusammen. Ja, da war natürlich auch großes Tamtam, wie es weitergehen wird mit Thomas Thunbichler. Er wird aber auch weiterhin Cheftrainer bleiben. Also die Polen halten an ihm fest.
Sehr überraschend.
Aber die haben ja wirklich, schon ein bisschen überraschend eigentlich, ne? wenn man es mal so betrachtet. Gut, vielleicht haben sie selber auch gemerkt, dass es nicht unbedingt am Trainer liegt, sondern dass da ein strukturelles Problem dahinter steht. Gerade mit der Überalterung der Mannschaft haben wir auch alles schon zigmal thematisiert.
Ja.
Da kann jetzt halt auch ein Trainer nicht auf die Schnelle irgendwas ändern.
Nee.
Aber den hat natürlich die mangelnde Veränderung der letzten Jahre ist denen dieses Jahr ganz schön ins Gesicht geschlagen. Also, ja.
Und da kannst du ja auch so schnell nichts dran ändern. Also du kannst das ja nicht bis zur nächsten Saison ändern. Das wird Jahre dauern, bis sie da strukturell was ändern können, wenn sie auch mal den Anstoß geben und machen, was zu ändern. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil wenn man sich die Mannschaft anschaut bei den Polen, wer die ganze Zeit gesprungen ist, gab es da irgendwann mal einen Nachwuchsspringer, wo man gedacht hat, hey, cool, endlich mal ein neues Gesicht. Nee, es waren immer die gleichen.
Ja, irgendwie sind es am Ende doch immer die gleichen. Man hat halt auch sehr viel darauf aufgebaut, ne? Also auf diese großen Namen. Weiß nicht, ob sie da nicht irgendwie ein bisschen verpeilt haben, im Hintergrund nochmal was aufzubauen. Bei den Frauen im polnischen Team sieht es ja genauso aus. Da braucht man ja eigentlich gar nicht drüber reden, weil da ist ja nichts zum drüber reden.
Genau. Das ist es.
Letztendlich. Ja, wenn man sich mal die Continental Cup-Listen anguckt zum Beispiel, ist jetzt auch nicht wirklich irgendwie der erste Pole, der hier auftaucht. Das ist Jakub Wolny auf 21, Clemens Moranka auf 22, Maciej Kot auf 26, Pavel Wajek auf 28. Aber das sind ja alles Leute, die wir kennen. Das,
die
da
genau
ist ja
das
keiner, wo ich jetzt sage, ach guck mal, hier ist irgendein 17-Jähriger oder so irgendwas.
Als du die jetzt gerade aufgezählt hast, habe ich gedacht, kennt man. Also die könnten genauso gut im Weltcup mitspringen. Haben sie ja auch schon alle mal und wurden dann halt jetzt, müssen jetzt im Continental Cup springen. Aber keine Ahnung, die haben es echt, das, was Deutschland zum Beispiel vor einigen Jahren auch schon das Problem hatte, da ist Polen jetzt mittendrin und ich glaube, die sind noch tiefer drin, als die Deutschen es damals waren, gefühlt.
Ich befürchte es auch langsam, wenn sie jetzt nicht langsam, also ich meine, wie es halt, klar, es kann das natürlich sein, dass Kamil Stoch oder David Kubacki nächstes Jahr wieder eine gute Saison springen. Nur ist das ja letztendlich auch nur ein Übertönchen von wahrhaften Problemen. Und wenn eines Tages gehen die in den Ruhestand, ist genau ja klar. Ja. Piotr Schüler ist ja genau das Gleiche. Die sind ja auch alle schon alt, aus Skispringermaßstäben. Ich glaube auch, dass das, wenn sie nicht aufpassen, ein ganz schön tiefes Loch wird, in das sie da reinfallen.
Ja, das ist es. Und da dann kann auch ein Alexander Snitschol das Ganze nicht aufhalten, der jetzt ein 94er-Jahrgang ist, der schon wieder ein bisschen jünger ist, sage ich mal. Aber wenn man sich das anguckt, kam jetzt doch 87 geboren. Piotr Schüler 87 geboren. Die sind ja nicht mehr so weit weg vom Skisprung. Ruhestand. Man weiß ja auch nicht, wie es in der nächsten Saison weitergeht. Muss ja nicht sein, dass sie nicht aufhören, nur weil sie es nicht jetzt Ende der Saison bekannt gegeben haben. Da kann ja noch vieles passieren bis zum nächsten Winter.
Ja, richtig. Also gerade Kamil Stoch hat sich ja jetzt auch geäußert und sagt, es geht ihm eigentlich nicht sehr gut. Er ist ziemlich am Ende seiner Kräfte, physisch und psychisch und ja.
Glaube ich.
Ich meine, sie werden wahrscheinlich alleine aus Pflichtgefühl heraus jetzt nicht alle, stell mal vor, da würden alle sagen, nee, jetzt hören wir auf. da ist kein Team mehr über. Das werden sie wahrscheinlich nicht tun, aber ich glaube schon, dass die Polen sich echt jetzt dringend und schnell was überlegen müssen.
Ja.
Weil sonst stehen die langfristig nicht gut da.
Nee.
Und das wäre natürlich super, super schade, weil Polen ist eine gigantische Skisprungnation und das muss sie auch bleiben.
Definitiv. Definitiv. Die haben auch eine unglaubliche Fankultur, die dem Skispringen auch erhalten bleiben muss. Ja. Also wenn man gesehen hat in Lake Placid, dass der Großteil der Zuschauer Polen-Fans waren, wo man gedacht hat, Moment mal, ist man jetzt in Amerika oder ist man jetzt in Polen? Das ist geil, die machen Stimmung und so weiter. Aber auch da muss man sich Gedanken machen, wie nehmen die Fans das weiter auf? Also die machen das auch nicht lange mit. Die sind natürlich auch von Erfolgen geprägt und möchten natürlich auch Erfolge sehen. Also man hat hier und da schon echt Sorge gehabt, dass die Einschaltquoten im polnischen Fernsehen nicht so gut sind und auch, dass die Leute frühzeitig von der Schanze, also die Schanze verlassen haben, weil einfach die Ergebnisse einfach nicht gut waren. Und das kann man sich nicht leisten in Polen, wirklich nicht. Man hängt, also man ist eigentlich von Fans und von der Stimmung wirklich abhängig. Und das ist auch einfach so, dass die auch diejenigen sind, die, wo man sagen muss, mit denen steht und fällt alles. Das ist krass. Also ich finde das ist echt interessant zu sehen, wie viel Macht auch solche Fans letztendlich haben.
Ja, es ist halt ein Riesending, ne? Auch gerade wenn man in den Social Media mal guckt, die Ski Jumping Family besteht halt zum Großteil auch aus Polen. Das ist einfach bei denen so. Also es bleibt spannend, was die sich so ausdenken und wie die versuchen werden, diese Problematiken zu umgehen oder eben irgendwie aufzufangen. Mhm. Lange dauert es nicht mehr, wie gesagt. Ne? Sie haben lauter alte Springer und jetzt wird es Zeit auf alle Fälle, dass sich da was tut.
Ja, man kann nur die Daumen drücken, dass sie schnell eine Lösung finden und die auch hoffentlich nicht so lange braucht, bis sie fruchtet.
Ja. Wir werden dabei sein und zugucken.
Genau.
Das ist so. Genau. Wo wir auch dabei sind, ist bei dem großen Staffelfinale der Norweger-Soap irgendwie. Es kommt einem ja schon so ein bisschen vor wie so eine Telenovela.
Ja.
Bis jetzt gibt es, glaube ich, noch keine Information darüber. Zumindest habe ich keine offizielle gefunden, was den Verbleib von Alexander Stöckel angeht. Ja, also ich glaube, es hat inzwischen jeder mitbekommen, aber falls es der eine oder andere noch nicht mitbekommen hat, Alexander Stöckel ist ja schon seit Urzeiten irgendwie Trainer der Norweger, ich glaube schon seit über 10 Jahren, meine ich, ja. Wohnt in Norwegen, spricht fließend Norwegisch, ist eigentlich vom Herzen her inzwischen Norweger geworden, so und man dachte ja immer, ach, alles ist tipptopp bei denen und alle haben sich lieb und so, läuft alles prima. Bis dann eben im Laufe der Saison ein Brief geleakt wurde, ein Schreiben, das ein paar namhafte norwegische Skispringer an den Verband geschrieben haben, in dem sie eben relativ deutlich wohl ihren Unmut über den Bundestrainer Stöckl zum Ausdruck gebracht haben und gesagt haben, er möchte doch bitte sein, oder man möchte dafür sorgen, dass er seinen Posten räumt, weil man das Team umstrukturieren möchte und er da irgendwie nicht mehr, ja, wie auch immer, erwünscht ist.
Ja.
So, das ist natürlich ein riesen Paukenschlag gewesen. Keiner konnte sich das so wirklich erklären, er schon gar nicht. In seiner Haut möchte ich auch ehrlicherweise nicht drinstecken. Deswegen haben wir ihn auch in den letzten Wochen der Saison nicht mehr gesehen auf dem Trainerturm.
Nee.
In Planica hieß es, er wäre irgendwo im Publikum.
Ja, war auch so.
Es ist natürlich, ja, okay, gut, ich hab ihn nicht gesehen. Aber es ist natürlich super traurig, wenn man sich überlegt, wie so eine sehr erfolgreiche Ära Stöckl dann, wenn sie denn zu Ende geht. Und man muss ehrlicherweise sagen, es deutet ja doch vieles darauf hin, weil, ja, so wie die Stimmung ist, willst du dann da auch nicht mehr zurück. Da ist denn ja wirklich Gräben aufgerissen worden, die schüttet keiner mehr zu.
Nee.
Es ist schon sehr traurig irgendwie.
Ja, definitiv. Also es ist der Trainer, der, es gab auch schon vorher Mika Konjunkowski zum Beispiel, der auch viele norwegische Erfolge mitgefeiert hat und so weiter. Aber Alexander Stöckl. Alexander Stöckl hat halt einfach dann die nächste Ära übernommen. Ich glaube, es war 2011, 2012 und hat so, so viele Springer begleitet bei den Erfolgen. Alleine schon, jetzt fällt mir sein Name schon gar nicht mehr ein.
Kranerüd.
Kranerüd, danke. Der ja fast gar nicht existent war. Meine Güte, jetzt vergesse ich schon den Namen, weil er absolut in dieser Saison, er war nicht existent. Und das, ich glaube, daran hat man es gesehen.
Da, ja.
Ne? Daran hat man es gesehen. Also Kranerüd war in den letzten Saisons die unangefochtene Nummer eins. Und plötzlich, letzte Saison war es ja schon sehr, sehr schwierig. Also da hat er ja auch an seinem Flugstil ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, wo er immer sehr, sehr weit links gelandet ist und so weiter. Aber hat sich so durchgekämpft. Aber diese Saison war der ja zwischenzeitlich sogar komplett raus, um zu trainieren und so weiter. Und ich glaube, da hat man schon so gemerkt, okay, da passiert irgendwas. Das sind die Norweger nicht gewohnt, nicht so erfolgreich zu sein.
Ja, das ist richtig. Dafür kamen aber ja andere eigentlich dazu. Ne? Also gerade Johann André Forfang, der hat ja wirklich eine gute Saison abgeliefert. Das muss man ja wirklich mal neidlos anerkennen. Gerade zum Schluss hin lief es ja richtig, richtig gut in der Raw Air und so weiter. Also eigentlich, ich meine, man kann, also die sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Die wissen ja selber, dass man nicht immer gewinnen kann. Auch unabhängig davon, welcher Trainer da jetzt auf dem Podest steht, irgendwie rechtfertigt halt irgendwie immer noch nicht so eine, ja, weiß ich auch nicht, so eine Hinterfotzigkeit, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ja.
Gut,
man weiß natürlich jetzt auch nicht, ja, genau, man weiß jetzt natürlich nicht, ob im Vorfeld schon Kommunikation dann direkt mit dem Trainer stattgefunden hat. Das sind natürlich interner, die nicht ausgeplaudert werden. Und da irgendwie nichts angekommen ist und man dann im nächsten Schritt sich vielleicht an den Verband gewendet hat. Das wissen wir natürlich alle nicht. Insofern kann man dazu nichts sagen, aber das, was nach außen hin eben durchgedrungen ist, ist ja schon echt irgendwie huiuiuiui, also.
Ja, das ist es halt, weil halt auch Alexander Stöckl, wie du vorhin schon gesagt hast, sich integriert hat. Er ist nach Norwegen gezogen, er hat Norwegisch gelernt. Seine Kinder sind in Norwegen auf die Schule gegangen und so weiter. Also er hat ja wirklich sein ganzes Leben so drumherum gebaut und war auch wirklich bereit, nicht zu sagen, ah ja, ich bin jetzt hier in Österreich oder in Deutschland stationiert, ihr kommt jetzt alle mal hier hin und ihr macht jetzt mal, was ich hier sage, sondern er hat ja wirklich alles gegeben, um halt auch in Norwegen mit super toller Infrastruktur zu trainieren und seinen Lebensmittelpunkt zu haben und so weiter. Ich frage mich, an welcher Stelle es da wirklich dann schiefgelaufen ist. Das ist echt
das
so, wow. Traurig.
Ja, es ist irgendwie unwürdig, dieser ganzen Geschichte. Es ist auch dem Team unwürdig, weil sie natürlich echt ein schlechtes Licht auch auf den einen oder anderen Athleten wirft, dessen Name auch durchgedrungen ist als Mitunterzeichner dieses Briefes. Es ist schon irgendwie alles ein bisschen schwierig. Ich hoffe, die finden sich zusammen, wenn jetzt vielleicht die Saison vorbei ist und mal so ein bisschen Ruhe einkehrt und alle mal 2, 3 Wochen entspannen können und man setzt sich dann an den Tisch, dass sie eben eine Lösung finden, dass da alle gut aus der Sache rauskommen. Und natürlich braucht auch das norwegische Skispringen weiterhin die Expertise von Alexander Stöckler, ist ein hervorragender Trainer, das ist ja unstrittig. Ja. Ja. Auf den kann man natürlich auch nicht einfach so verzichten, sage ich jetzt mal. Ich hoffe mal, sie finden eine gute Lösung, um das Ganze irgendwie, ja, um die Wogen einigermaßen so zu glätten, dass da jeder sein Gesicht wahrt. Und ich glaube, das wird das größte Rätsel bleiben oder da werden wir alle drauf gespannt sein, was da jetzt dann eben in den nächsten Monaten noch rauskommt und wie zum Beginn der Sommersaison oder eben auch der Wintersaison dann der nächsten, das norwegische Team aufgestellt sein wird.
Ja, definitiv. Wer letztendlich auf dem Trainerturm am Anfang der nächsten Saison stehen wird. Das wird sehr, sehr interessant werden. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass es Alexander Stöckel weiter sein wird, weil irgendwie ist das verbrannte Erde. Ob da jetzt nochmal das Vertrauen hergestellt wird von beiden Seiten, weiß ich nicht. Also das wird sehr, sehr schwierig werden. Aber vielleicht schaffen sie es in den nächsten Monaten, da nochmal was, eine Lösung zu finden. Man würde es ihnen wirklich wünschen, weil, wie du schon gesagt hast, ein sehr, sehr unwürdiges Ende für die Trainerlaufbahn in Norwegen für Alexander Stöckel.
Ja. Naja, warten wir es mal ab. Wenn es was Neues gibt, dann hört ihr es natürlich bei uns.
Natürlich.
Ja, was gibt es noch zu berichten aus der Saison?
Dass bei den Frauen endlich mal wieder eine Finnin vorne mit dabei war. Ich glaube, da kann man nicht oft genug drüber sprechen.
Ja, das ist doch schön.
Ja, es ist einfach schön, die finnische Flagge endlich mal wieder zu sehen. Und endlich mal wieder wirkliche Erfolge zu sehen. Also Jenny Rautanjau ist letztendlich 12. geworden im Gesamtweltcup. Das ist wirklich, wow, tolle Leistung, muss man wirklich sagen. Das ist schön, die finnische Flagge endlich wieder so weit vorne zu sehen.
Ja, das ist auch wirklich dringend notwendig gewesen. Sie ist ja nun auch kein Neuling mehr. Sie ist ja schon ein alter Hase in dem Geschäft und hat sich aber doch jetzt auch über die ganze Saison relativ konstant wirklich ins obere Mittelfeld gekämpft und geboxt und dort auch festgesetzt. Und das, obwohl wirklich die Konkurrenz inzwischen echt nicht leicht zu schlagen ist. Also die vorderen Damen im Weltcup, die geben sich nichts, ne? Das muss man echt mal ganz neidlos anerkennen, dass da welche dabei sind. Also da muss man schon seinen Hut vorziehen vor der Leistung.
Definitiv, das sind wirklich große, große Namen, die um sie herum sind, wen sie auch hinter sich gelassen hat. Also zum Beispiel auf Platz 13 Emma Klinitz. Oder Sarah Marita Kramer auf Platz 15. Also die hat sie hinter sich gelassen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also ich glaube, wenn man das vor einem Jahr gesagt hätte, hätte jeder gelacht. Aber es ist Realität.
Ja, das ist wirklich, wirklich erstaunlich. Vor allen Dingen, wenn man es dann eben auch damit vergleicht, dass gerade auch der Minja Björset zum Beispiel genauso viele Wettkämpfe absolviert hat. Mhm. Ja, auch Lisa Eder, Abigail Strait nicht, Selina Freitag, also schon ein paar Namen, bei denen man gedacht hätte, dass die deutlich weiter vorne sein werden. Es gibt natürlich bei den Frauen immer noch relativ deutliche Unterschiede in der Teilnahmenzahl. Ja, also nicht alle machen alle Wettkämpfe mit. Das muss man ein bisschen mit in den Vergleich hereinziehen, beispielsweise, aber dann auch Eva Pinkelnick, die im Weltcup Zweite geworden ist. Die hat aber auch 5 Wettkämpfe weniger gemacht als Nika Preutz, die gewonnen hat. Also absoluter Wahnsinn und noch doller eigentlich einzuschätzen. Und eigentlich aus meiner Sicht wirklich die Athletin der Saison ist Irene Maria Kvandal, weil sie es geschafft hat, mit nur 15 von 24 Wettkämpfen sich auf Platz 7 zu schieben. Ja. Also,
und das muss erst mal machen. Vor allem die letzten Springen hat sie ja gewonnen, ist Zweite geworden, hat sie gewonnen und so weiter. Also das war nochmal, da hat sie nochmal richtig Gas gegeben.
Und, also sie hat auch die Raw Air gewonnen. Mhm. Ja. Da hat sie halt auch wirklich volles Brett abgeräumt.
Ja.
Mhm. Wahnsinn.
Ja. Echt toll. Und das auch noch in Norwegen dann auch. Die Raw Air Tour zu gewinnen als Norwegerin ist, glaube ich, auch einfach ein tolles Gefühl.
Ja, das ist auf jeden Fall echt. Und auch mit durchaus 150, 160 Punkte Vorsprung vor der Teamkameradin Silje Opseth. Also die Norwegerin haben in Norwegen bei der Raw Air wirklich richtig, richtig abgeräumt. Das ist natürlich toll. Da ist Katharina Schmid in der Gesamtwertung Vierte geworden. Mhm. Also so hinten raus lief es dann doch nochmal besser, aber da fehlte halt die Konstanz.
Genau, das ist es halt. Deswegen dieses Wellenförmige bei ihr hat das, glaube ich, alles so ein bisschen, nicht so schön aussehen lassen. Ja. Deswegen auch nur 10. im Gesamtweltcup.
Hm. Ja, ist leider so. Aber da müssen wir jetzt einfach mit leben. Dafür hat, wie gesagt, Nika Preuz jetzt die nächste Runde Preuz angeläutet.
Ja.
Und ist jetzt mit deutlichem Vorsprung die beste Slowenin gewesen. Auf Platz 6 folgt die nächste dann mit Nika Krishna. Ema Klinens, wie du schon gesagt hast, ist 13. geworden.
Hätte man auch nicht gedacht, oder?
Nee, irgendwie nicht, ne? Also ich dachte auch, da geht ein bisschen mehr.
Mhm.
So, aber die Konkurrenz, die schläft halt wirklich nicht. Das muss man einfach sagen. Also Eva Pinkelnick ist sowieso irgendwie eine Nummer für sich. Auch Alexandria Lutit hat sich vorne festgebissen. Sie kriegst du so schnell auch da, glaube ich, nicht mehr weg. Yuki Ito sowieso immer auch ganz vorne mit dabei. Wie gesagt, Irin Maria Kvandal, mit der ist zu rechnen. Auch wenn das so bleibt, dann darf man die auf gar keinen Fall unterschätzen in der nächsten Saison.
Ja.
Sarah Takanashi, die Grande Dame des Frauenskisprings, irgendwie ist auch immer noch 9. im Gesamtweltcup.
Mhm.
Die ja seit gefühlt irgendwie Jahrhunderten schon Frauenskispringen macht. Also, nicht schlecht.
Es ist wirklich, also wenn man sich das anguckt, den Gesamtweltcup der Frauen, diese namhaften Springerinnen und auch zum Beispiel auch auf Platz 7, Josephine Pannier. Wer hätte mit Frankreich musst du im Frauenskispringen halt auch rechnen. Also es sind wirklich Nationen auch im Frauenskispringen dabei, wie jetzt auch Alexandria Lutit mit als Kanadierin. Die suchst du bei den Männern ein bisschen weiter hinten.
Genau.
Und die im Frauenskispringen sind die voll dabei und nicht mehr wegzudenken. Das macht es halt auch irgendwie wieder unglaublich spannend und aufregend, wenn auch da mal andere Nationen vorne mit dabei sind.
Ja, da können sich so manche Herren wirklich eine Scheibe von abschneiden und vielleicht auch mal ein bisschen was abgucken. Mal gucken, wie der nächste Kalender für die Frauen aussehen wird. Vielleicht kriegen sie ein bisschen mehr Skifliegen dann auch wieder. Ne? Auch das ist ja immer wieder ein Thema. Dann natürlich diese merkwürdige Zwei-Schanzen-Tournee. Two-Nights-Tour, Garmisch und Oberstdorf, die da stattgefunden hat. Auch die hat Nika Preuz gewonnen. Also, ich weiß jetzt nicht, wie andere das sehen, aber mein Bauchgefühl sagt, dass das jetzt nicht so eine wichtige Tournee ist, irgendwie.
Nee.
Also auch wieder Thema Fischanztournee der Frauen, das ist ja eine never-ending Geschichte. Mal gucken, ob das dann vielleicht jetzt demnächst mal angegangen wird, nächstes oder übernächstes Jahr.
Mhm.
Neuerungen, glaube ich, gibt es diesbezüglich noch nie wirklich.
Nee. Ja. Oh. Und auch, muss man auch nochmal sagen, ich glaube, wir hatten in der letzten Folge darüber schon die Rede gehabt, dieses Saisonfinale der Frauen in Planica zu machen, auf einer kleinen Schanze. Das ist halt wieder voll der Rückschritt, muss man sagen. Also da waren auch die norwegischen Skispringerinnen, haben dann halt auch, also Opseth und auch Kvandal haben das Springen boykottiert, weil sie gesagt haben, sorry, aber was soll das hier jetzt bitte? Das ist ja voll der Schlag ins Gesicht für uns. Ich kann es auch vollkommen verstehen. Und wenn man dann auch wieder sieht, was irgendwelche Offiziellen aus irgendwelchen Verbänden sagen. Ich hatte zum Beispiel ein Zitat von Mario Stecher vom ÖSV, der gesagt hat, es wäre unfair den Veranstaltern gegenüber, weil sie das auf die Beine gestellt haben. Und wieso sie nicht auf der Skiflugschanze in Planica wären, weil der Luftstand ist weit höher bei 7, 8 Metern. Und aber es ist nur vernünftig, dass man das nicht gleich zulässt. Why?
Ja, also wann denn dann? Also,
ja. Oder zumindest mal sagen, okay, dann kommt nach Planica, aber dann springt auf der großen Schanze. Was zwar auch doof ist, aber wieso auf die kleine Schanze wieder? Wieso wieder dieser Rückschritt, nachdem du ein Wochenende vorher in Vikersund warst, wo ja auch, Gott, da könnte man könnte jetzt eine ganze Geschichte, ein ganzes Buch darüber schreiben, wo der erste Tag für beide Geschlechter ausgefallen ist, der Samstag, wegen weil der Wind und das Wetter nicht mitgespielt haben und die Männer am zweiten Tag sonntags noch ein Nachholfliegen hatten in Vikersund, die Frauen aber nur ein Skifliegen hatten. Da fängt es ja dann auch. Wieso? Wieso kriegen die Frauen nicht auch ein Nachholspringen oder Fliegen? Wo es ja auch wenige Fliegen in der Saison gibt. Es gibt nämlich dann nur zwei, letztendlich zweimal in Vikersund an einem Wochenende. Und dann müssen sie nach Planica und müssen dann da auf der kleinen Schanze. Da würde ich mich auch wirklich verarscht fühlen.
Ja, da würde ich, glaube ich, auch dann sagen, komm, weißt was.
Oder?
Das sein, weil das ist halt dann auch einfach irgendwie Quatsch. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das technische Gründe hat im Sinne von, also ich meine, die Anlagen müssen ja präpariert werden, ob das vielleicht auf einer kleineren Anlage dann schneller möglich ist als auf einer größeren oder ob das jetzt wirklich daran liegt, dass man sagt, nein, wir... Weil das Frauen auf der Großschanze springen können, also darüber müssen wir jetzt hoffentlich nicht mehr diskutieren. Keine Ahnung, wär mal interessant zu erfahren. Ja, aber wie du schon sagst, also man kann natürlich nicht hergehen und kann sagen, ja, die können nicht fliegen, wenn man sie nie fliegen lässt. Und wir hatten ein paar Skifliegen und ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendjemanden irgendwie die Beine weggeflogen wären oder sonst irgendwelche merkwürdigen Dinge passiert sind, die man im Vorfeld ja immer... prophezeit hat, ja, es hat keine zerlegt und
ja,
naja.
Das ist es halt.
Es ist
und dann
irgendwie müßig, immer wieder diese Debatten zu führen, so, weil es halt nichts bringt, ne?
Ja, und dann halt als irgendwie so eine Symbolwirkung dann zu sagen, okay, ja, man lässt es jetzt nicht mit dem Skifliegen in Vikersund die Saison der Frauen beenden, sondern man lädt sie dann noch mal einmal als Vorprogramm der Männer nach Planica ein. Noch nicht mal an einen der Tage, sondern die Männer haben ja freitags angefangen mit den Wettkämpfen bis sonntags und die Frauen durften donnerstags dann von der kleinen Schanze springen. Wieder mal. Why? Wieso? Das ist zwar schön, dass sie da noch was hinten dran gehangen haben, aber wieso für einen Tag noch mal nach Planica? Also es ist ja auch nicht nur im Hinblick darauf, dass das für die Frauen unsinnig ist, sondern was ist das bitte für eine Umweltsache, also für eine ökologische Idee?
Das stimmt natürlich, ne? Das stimmt, das muss man natürlich auch mal sagen. Also wegen einem Tag dann da nochmal hin, da kann man schon die Frage stellen, muss das jetzt wirklich sein oder nicht? Also,
ja.
Ja. Nun ja, so war es. Was soll man sagen? Vielleicht ist es dann... Wird es nächstes Jahr besser?
Wir hoffen es.
Wir gucken uns mal den Kalender an. Ansonsten war es natürlich wirklich eine super, super spannende Saison.
Ja, total.
Gerade bei den Frauen, bei den Herren auch, wobei man natürlich relativ schnell festgestellt hat, dass Stefan Kraft nicht mehr einholbar sein wird, nee. Was den Gesamtweltcup angeht. Ja.
Es war.
Tja, was gibt's noch? Also, was vielleicht noch einmal zu erwähnen wäre, weil ich glaube, den haben doch einige vermisst, ist, Vater, jetzt weiß ich gar nicht, wie heißt er? Warte mal, Vater Dingsbums Ibcioglu? Mhm. Fatih Ada Ibcioglu. Gott, Entschuldigung. Der ja eine super Saison abgeliefert hat letztes Jahr und dann auch im Sommer wirklich gut war und der aber dieses Jahr irgendwie überhaupt gar nicht stattgefunden hat. Also in der Türkei läuft es gerade echt nicht so gut. Fehlt ihnen die Trainingsmöglichkeit vor Ort, weil es gab ja vor einiger Zeit diesen komischen Erdrutsch da in Erzurum und dann ist die ganze Schanzenanlage da in Erdboden reingerutscht oder wie auch immer und das wurde nicht so richtig repariert und das fehlt halt und so weiter. Also ich würde sagen, da müssen wir auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen in den nächsten Monaten, dass das wieder in Gang kommt, weil ansonsten ist es vorbei mit dem türkischen Skispringen.
Ja, sehr schade, weil man jetzt echt gedacht hat, wow, jetzt ist mal wieder jetzt so eine kleine Nation, die einen Springer hat, der wirklich auch konkurrenzfähig sein könnte in den
Ja.
nächsten Jahren auch. Und dann passiert sowas unglaublich Schlimmes im Land und ja, gefühlt ist alles irgendwie die ganze Infrastruktur, die vielleicht auch gar nicht so richtig da war, die ist dann gar nicht mehr vorhanden. Das ist halt. Und vielleicht auch woanders hin trainieren zu gehen, ist vielleicht auch das Geld da nicht da, ne?
Ja, das haben sie ja auch gemacht jetzt in den letzten Monaten, aber das ist natürlich auch irgendwie nicht so richtig ideal, ne? Das kann man sich vorstellen, dass es eigentlich schon gut wäre, wenn man das auch zu Hause im eigenen Land mal machen könnte.
Auf jeden Fall.
Aber nun ja, warten wir mal und hoffen wir, dass wir den nächstes Jahr auf jeden Fall noch öfter sehen, weil er hat es auf jeden Fall verdient, und hat großes Potenzial. Das muss man ihm natürlich dann auch die Möglichkeit geben, das zu zeigen.
Das stimmt.
So, haben wir jemanden vergessen?
Ich denke nicht.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube, wir haben alles, was irgendwie wichtig war, erwähnt.
Ja. Was soll man sagen?
Ja.
Jetzt warten wir
Fazit der
wieder.
Saison. Fazit der Saison. Ich glaube, ungefähr alle unsere Tipps, die wir am Anfang abgegeben haben, sind alle völlig in die andere Richtung gelaufen. Also vielleicht sollten wir das doch nochmal überdenken, ob wir das nächstes Mal wieder machen.
Aber was für eine Überraschung, was für eine Überraschung, dass unsere Tipps alle nicht so gelaufen sind, wie wir uns das gedacht haben.
Aber wirklich, ja, zwischendurch habe ich gedacht, Gott, ey, hoffentlich vergleicht das keiner. Aber es, also ja, daran erkennt man aber mal, dass Skispringen im Prinzip überhaupt nicht kalkulierbar ist und dass es kommt, wie es kommt. Ne? Man muss sich überraschen lassen und so ist das nun mal.
Aber es macht es halt auch aus, einfach. Also wir können so viel
Ja.
vorhersagen, wie wir wollen, und es kommt dann doch anders und es macht es halt wirklich die Spannung aus und ja, den Flair einfach aus, muss man sagen.
Genau. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir uns mal überraschen, was im Sommer auf uns zukommt und was dann in der nächsten Saison auf uns zukommen wird. Wer dann den Hut aufhaben wird und wer hinten die rote Fahne hinten raushängt und guckt, dass er auch noch mitkommt. Schauen wir mal. Und dann würde ich sagen, entspannen wir uns jetzt alle mal erstmal ein bisschen im Urlaub, bevor dann ja die nächsten Wettkämpfe, nationale Wettkämpfe dann irgendwann im Sommer anstehen und der ganze Tross dann weiterzieht in Richtung Sommer Grand Prix und dann eben auch wieder, es geht ja schnell dann Richtung Wintersaison 24, 25.
Ja, das geht sehr, sehr schnell. Bald hören wir uns wieder.
Genau. Bis dahin erstmal eine schöne Zeit.
Genau, bis dann. Ciao.
Tschüss.